Ich würde gern noch mal zwei Worte zu Claudias, nicht zwei Worte, ja, nicht zu lange. Claudia hat eben gesagt, so Zungenreden ist so geil, hat sie gesagt. Genau. Zungenreden ist eines der wirksamsten und wichtigsten Waffen, die wir gegen den Feind haben. Wer das genauer wissen will, der darf die Predigt vom letzten Sonntag anhören. Die steht bei uns auf der Homepage. Mehr sage ich da gar nicht zu. Ich mache euch nur Hunger. Genau, es geht nämlich auch heute wieder um die geistliche Waffenrüstung. So wie letzte Woche auch schon. Heute geht es um Gerechtigkeit. Und ja, ich möchte euch zu Anfang da so mal ein bisschen hineinführen. Mein mittlerer Sohnemann hatte sich bei der Bundeswehr verpflichtet für eine Zeit, weil er zwischendurch Pause hatte vom Studium. Und da hat er mir von seiner Schießausbildung erzählt. Und er sagte, wenn wir auf den Gegner zielen, dann nimmt man nicht den Kopf ins Visier, sondern den Körper, die Brust. So, er bildet eine wesentlich größere Fläche. Der Kopf ist eigentlich viel zu klein. Ja, sondern du nimmst die größte Fläche des Körpers. Und nicht nur das, sondern dort sitzen natürlich auch lebenswichtige Organe. Also wenn du da getroffen wirst, dann richtet das richtig Schaden an. So, ich war ein bisschen erschrocken darüber, wie nüchtern und sachlich man über so ein Thema reden kann. Es geht dabei letztendlich um das Leben von einem Menschen. Aber für Soldaten gilt da nicht der Mensch da drüben, sondern es ist der Gegner, der Feind. Und für Soldaten ist wenn der Feind ist im Grunde das Ziel, entweder ich schalte den Feind aus oder er schaltet mich aus. Es gibt da nur ein Entweder-oder. Ja? Im Krieg ist das halt so. Und es geht ja nicht jetzt darum, euch den Krieg zu erklären, sondern ein Bild zu schaffen, wie läuft das im geistlichen Krieg ab. Und letztendlich ist das da nichts anderes. Der Feind hat vor, uns zu vernichten. Das ist sein Ziel. Er will uns töten. Nur wir stehen da nicht mit dem Gewehr und zielen auf seine Brust, weil wir sehen ihn nicht. Er ist geistlich. Wir müssen geistliche Waffen nutzen. Und in der Bibel steht etwas von geistlichen Waffen und wir müssen lernen, damit umzugehen und sie zu verstehen, sie richtig einzusetzen. So, mein erster Punkt heißt Kopf oder Herz. Wer sein Leben Jesus anvertraut hat und ihm nachfolgt, der befindet sich im Krieg mit dem Teufel. Habe ich letztes Mal schon erwähnt, ich wiederhole das nur nochmal, einfach um dieses Bild zu kriegen. Es ist ein geistlicher Krieg, der mit geistlichen Waffen ausgeübt wird. Und letzte Woche habe ich über den Gürtel der Wahrheit gesprochen, was der bedeutet, wie wichtig der ist. Und da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein, das dürft ihr nochmal nachhören. Aber denn die nächste Waffe, die uns der Apostel Paulus im Epheserbrief vorstellt, ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Deswegen habe ich euch diese Geschichte eben mit den Schießübungen erzählt. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ich lese das mal Epheser 6, Vers 14. Steht also bereit, die Hüften umgürtet mit Wahrheit und den Brustpanzer der Gerechtigkeit angelegt. Und das im Krieg, der Brustpanzer, heute würde man sagen Schutzweste, eine zentrale Bedeutung hat, habe ich euch eben erklärt. Aber auch bei der geistlichen Deutung werden wir den Wert erkennen, was das meint, was Paulus mit diesem Brustpanzer der Gerechtigkeit meint. Ich habe letzte Woche davon gesprochen, was die Hauptangriffswaffe des Feindes ist. Wer weiß das noch? Genau, die Gedanken. Die Gedanken sind die Hauptangriffswaffe des Feindes. Lüge, Verwirrung und Täuschung sind drei Hauptmerkmale, die der Feind gebraucht. Und die treffen natürlich häufig in allererster Linie unseren Kopf. Das heißt, die gehen in unseren Kopf hinein. Dort werden sie verarbeitet, be beurteilt, ja, geguckt, ist das wahr, ist das nicht wahr, können wir das glauben, können wir das nicht glauben, wie gehe ich damit um? Dort oben, wenn wir das als Lüge erkennen, dann werden wir das ziemlich schnell gleich aussortieren und dann kann es keinen Schaden anrichten. Allerdings, wenn der Kopf ist auch wie eine Tür, entweder ich mache sie zu und lasse sie nicht weiter rein, aber ich kann sie auch auflassen und wenn ich über Gedanken weiter nachdenke, sie bewerte und sie bedenke und immer weiter drüber nachdenke, irgendwann komme ich dazu, dass ich sie als Überzeugung in meinem Herzen abspeichere. So im Kopf, die Gedanken sind noch nicht fest. Sie können, selbst wenn sie sich da erstmal festgesetzt haben, sie können relativ leicht wieder aussortiert werden. Wenn ich die Wahrheit erkenne, dann kann ich da relativ schnell wieder austauschen. Wenn sie erst ins Herz gelangt sind, dann wird es schwierig, weil da setzen sie sich fest. Im Herzen sind die Erlebnisse, die Gedanken, die ich oder die Worte, die ich immer wieder gehört habe, geprägt. Dort werden sie zur Gewissheit. Dort ist unser Glaube. Glaube ist eine Gewissheit, eine vollkommene Überzeugung von Dingen. Und die sitzt im Herzen, die sitzt nicht im Kopf. Wie oft sagen wir davon, ja, im Kopf habe ich das begriffen, aber im Herzen noch nicht. Und genau das ist das, wenn ich es im Herzen begriffen habe, dann ist es fest. Dann wird es mich beeinflussen und dann wird es mein Leben beeinflussen. Und das, was in unserem Herzen ist, was dort an Gewissheiten, an Überzeugungen hineingekommen ist, das ist uns nicht immer bewusst. Das geht nicht immer über den Kopf. Das geht ganz häufig auch über Erlebnisse. Wenn ich immer wieder die gleichen Erlebnisse mache, dann denke ich da nicht groß drüber nach, sondern dann ist das eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und dann sage ich, ja, diese Erfahrung muss ja stimmen. Ich habe ja die Erfahrung immer wieder gemacht. Ich möchte das mal an einem fiktiven Beispiel erläutern, wie das funktioniert. Weil wenn ich nur theoretisch davon rede, dann ist das schwer greifbar. Ich nenne ihn mal Paul. Pauls Eltern sind beide berufstätig, sind selbstständig und haben keine Zeit für ihren Sohn. Das heißt, er ist mehr oder weniger sich selbst überlassen. Und immer dann, wenn er mal Fehler macht oder irgendetwas nicht gut kann und die Eltern kriegen das mit, dann fangen sie an zu meckern. Paul, du kriegst auch gar nichts hin. Paul, bist du dumm? So und immer wieder. Weil, ja, sie haben einfach nicht die Geduld und die Zeit, sich mit ihm so richtig zu beschäftigen. Er kommt irgendwann in die Schule und er kriegt einen Klassenlehrer, mit dem er überhaupt nicht gut zurechtkommt. Der ist ähnlich drauf wie seine Eltern. Auch der meckert immer nur. Paul, du hast schon wieder einen Fehler gemacht. Wenn du das so weitermachst, dann kriegst du nie deine Zensur. Dann kriegst du die Versetzung nicht hin. Ja, also auch wieder das Gleiche. Er macht die Erfahrung, immer wird gemeckert. Okay, irgendwann, er bricht die Schule ab, er macht nicht weiter. Er geht in die Lehre. Und da das Gleiche in grün. Sein Lehrherr, mecker, mecker, mecker. Paul, Paul, Paul. Mecker, mecker, mecker. Und auch seine Lehre bricht er ab, weil er hat, ja, er ist der Überzeugung, er kriegt es nicht hin. Er ist dumm. Er kündigt die, also er schmeißt die Lehre, sucht sich irgendwo einen Job als Hilfsarbeiter. Aber jeder, der Paul wirklich kennt und ihn kennengelernt hat, der sagt, Paul, du bist doch nicht dumm. Du kannst was. Du bist schlau im Kopf. Aber Paul ist völlig davon überzeugt, weil er die Erfahrung gemacht hat, weil ihm immer wieder gesagt worden ist, du kriegst das nicht hin, du machst ja nur Fehler, du bist dumm. Das ist in seinem Herzen eine Überzeugung. Und deswegen, wenn man ihm die Wahrheit sagt, er kann sie nicht greifen. Das ist der Unterschied. Die Wahrheit kommt zwar in den Kopf, er nimmt die Gedanken an, aber sein Herz sagt, nee, kann gar nicht sein. Und sein Herz ist stärker als der Kopf. So, wenn der Feind also in unserem Herzen Lügen platzieren kann, dann beeinflusst das unser Leben lang. Es sei denn, diese Lügen werden aufgedeckt und rausgeworfen. Unsere Überzeugung, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die prägen unser Bild von uns selbst. Wir sind überzeugt davon, wie wir sind, was unser Herz uns sagt. Und nicht, was die Wahrheit ist unbedingt. Lüge zerstört uns, macht unser Leben kaputt. Nur die Wahrheit macht uns frei. Wie können wir uns vor Lüge im Herzen schützen? Das ist ja die Frage. Wenn die Lüge erst drin ist, ist es schwierig, sie rauszukriegen. Also wie können wir uns davor schützen, dass da Lüge überhaupt reinkommt? Im Fall von Paul wären die Eltern verantwortlich. Weil die Kinder können das noch gar nicht realisieren. Die Kinder können noch nicht beurteilen, was Wahrheit und was Lüge ist. Natürlich im Laufe des Alters, kleine Kinder, davon rede ich. Je älter sie werden, desto eher können sie unterscheiden, was gut und richtig ist und auch was Wahrheit und Lüge ist. Aber in jungen Jahren sind die Eltern dafür verantwortlich. Und Pauls Eltern haben diese Verantwortung nicht wahrgenommen. Deswegen konnte Lüge in sein Herz hinein und zum Teil waren die Eltern sogar selber dafür verantwortlich, dass diese Lüge hineingekommen ist. Als Erwachsene sind wir selbst verantwortlich dafür. Wir selbst beurteilen, was richtig ist und was falsch. Und der Maßstab, nach dem wir beurteilen, sitzt in unserem Herzen. Diese Überzeugung, die Erfahrung, die wir gemacht haben, das ist, sag ich mal, der Prüfstein, auf dem wir Gedanken, auf dem wir neue Gedanken, neues Wissen und so weiter prüfen. Und wenn das damit übereinstimmt, dann erkennen wir das als Wahrheit und speichern das als richtig und wahr ab. Aber wenn da Lügen sind, dann fallen wir auch auf Lügen wieder rein. Das heißt, das ist dann wie ein offenes Tür und wir nehmen Lügen wieder in uns auf. Wenn wir Jesus in unser Herz lassen, wenn wir Jesus unser Leben geben, dann erlauben wir ihm auch, unser Herz anzugucken und zu prüfen. Das heißt, wir stellen, ich sage das mal sinnbildlich, wir stellen uns in das Licht Gottes, in das Licht der Wahrheit und sagen, Jesus, guck auch auf mein Herz, was da drin ist. Und er macht das, aber nie mit einem erhobenen Zeigefinger, nie indem er meckert, was hast du da alles Mist gebaut. Nein, er zeigt uns, wie es da aussieht. Das macht er nicht in einem Moment, das dauert ein bisschen länger. Ich glaube, wenn wir das in einem Moment sehen würden, dann würden wir eine Krise kriegen, was da alles sich angesammelt hat im Laufe der Zeit. Je älter man wird, desto mehr sammelt sich an. Er zeigt uns, was richtig und was falsch ist. Mit der Zeit immer mehr. Und immer mehr, wenn wir ihm glauben, wenn wir überzeugt sind, dass Jesus nicht lügen kann, sondern immer die Wahrheit sagt, dann nehmen wir auch die Wahrheit von ihm an. Dann schmeißen wir Lüge raus, falsche Überzeugung raus und nehmen die Wahrheit an. Und was noch ist, er zeigt uns nicht nur Lüge und Wahrheit, er zeigt uns auch falsche Haltungen oder sündige Gedanken, Begierden, also alles, was wir in unserer Persönlichkeit haben, was uns aber selbst schadet. Ich sage mal nur ein Beispiel, ich denke, da sind wir uns alle einig, wer gerne viel Alkohol trinkt, der schadet sich selbst. Der ist süchtig. Ich sage jetzt kein Maß, das ist ganz individuell. Wer ständig zu viel Alkohol trinkt, der ist süchtig und der schadet sich damit. Man könnte sagen, und so sagt die Bibel, wenn man sich mit einer Sache, die man tut, schadet, dann ist das Sünde. Das heißt nicht, wir handeln vor Gott verkehrt, natürlich das auch, aber wir schaden uns selbst. Mit allem, was wir tun, was die Bibel als Sünde bezeichnet, schaden wir uns selbst. Und wenn der Herr uns das zeigt, wenn Jesus uns das zeigt, so das machst du gerade falsch, dann ist es klug, darauf zu hören und sagen, Jesus, ich möchte das loswerden. Ich will das nicht mehr. Bitte vergib mir. Und das tut er gerne. Darum sagt er uns das. Vergib mir. Und er vergibt uns. Er reinigt uns von aller Sünde und wir müssen sie nicht mehr tun. Er macht uns frei davon. Manchmal ist das ein Prozess und manchmal geht das sofort. Je nachdem, wie wir es brauchen. Ich glaube, dass der Herr da richtig und gut mit uns umgeht und man kann nicht sagen, es ist immer so oder immer so. Er geht mit uns individuell um. Aber es hat noch einen Grund. Es ist nicht nur, weil wir uns schaden, sondern jede Sünde, jede falsche Haltung, alles das, was in der Wahrheit eigentlich, also im Licht Gottes als schlecht erscheint, als falsch erscheint, das sind alles die Punkte, wo der Feind uns angreifen kann. Der Feind greift uns da an, wo wir schwach sind, wo wir nicht in Gottes Wahrheit leben. Und auch das ist ein Grund, warum, wenn wir zu Jesus kommen und in seinem Licht stehen und er uns die Dinge zeigt, um uns zu schützen. Ich sag mal so, jede Sünde ist wie ein Loch im Schutzpanzer. Kennt ihr die Nibelungensage mit Siegfried, der in diesem, ich weiß, das ist nur Bild, aber der hat in einem Bad, soweit ich das noch in Erinnerung habe, gebadet, was ihn unbesiegbar bzw. unangreifbar macht. Das heißt, alle Pfeile, die auf ihn geschossen wurden, gehen dann durch die Haut nicht durch. Aber es hatte sich ein Blatt auf seinem Rücken abgesetzt und da ist das nicht hingekommen. Ein Loch in der Rüstung. So, in diesem Bild, genau so, wenn Sünde da ist, dann ist ein Loch in der Rüstung da und genau da schießt der Feind seine Pfeile rein. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Sünde loswerden. Und Jesus bietet das uns an, bring die Sünde mir, ich reinige dich davon und ich schließe dieses Loch im Schutzpanzer. So, wenn Jesus uns davon überzeugt, was die Wahrheit ist, wenn wir die im Herzen aufnehmen können, wenn wir die im Herzen fassen können, dann ist unser Herz geschützt. Weil Wahrheit schützt uns vor Lüge. Die Wahrheit wird uns immer erkennen lassen, ob das, was da an Gedanken kommt, Lüge ist oder nicht. Ja? Ich habe eben gesagt, der Prüfstein für die Gedanken, die in unseren Kopf kommen, der Prüfstein, ob das wahr ist oder nicht, liegt in unserem Herzen. Deswegen ist es so wichtig, Wahrheit in unser Herz aufzunehmen. Dann kann es die Gedanken prüfen, die auf unseren Kopf kommen. Noch ein Beispiel. Kennt ihr den Ausdruck, wir sind begnadigte Sünder? Kennt ihr den? Begnadigte Sünder. Das ist so ein, ich kenne das von früher her, das war so ein Standardspruch, der hört sich auch richtig fromm und demütig an. Begnadigte Sünder. Begnadigt stimmt, auf jeden Fall. Wir haben es nicht verdient. Wir haben es nicht verdient, dass uns die Sünden vergeben werden. Jesus macht das aus Gnade, unverdient. Er schenkt uns das und wir brauchen nichts dafür zu tun, außer zu sagen, Jesus, vergib mir meine Schuld. Und dann nimmt er alle Schuld auf sich. Er hat sie auf sich genommen am Kreuz. Er ist dafür gestorben. Und er sagt, ich nehme sie dir weg und ich reinige dich davon. Das heißt Gnade. Er schenkt es mir. Aber die zweite Sache, sind wir dann noch Sünder? Wenn du keine Schuld mehr hast, bist du dann noch Sünder? Es sei denn, du sündigst. Aber wenn du nicht mehr in Sünde lebst, nimm mal das Beispiel von vorhin, wenn ich nicht mehr saufe, dann bin ich doch kein Sünder mehr. Ich war Sünder, ja, ich bin begnadigt und ich bin kein Sünder mehr. Aber wenn ich sage, ich bin begnadigter Sünder, dann lüge ich. Auch wenn die Hälfte nur Lüge ist, reicht es. Ja, ich bin begnadigt, aber ich bin kein Sünder mehr. Ich bin gerecht. Weil Jesus mich gerecht gemacht hat. Versteht ihr? Der Feind kann auch fromm. Das ist eine fromme Lüge. Und der Feind kann uns damit so hintenrum, wir sind ja so fromm und so demütig, aber er kann uns eine Lüge einpflanzen. Wenn ich noch Sünder bin, dann macht es ja auch nichts, wenn ich noch sündige. Ja, ich bin ja sowieso Sünder. Ich brauche ja sowieso immer ständig Gnade, also kann ich auch freiwillig sündigen. Aber wenn ich gerecht bin, das heißt, ich sage das mal vielleicht einfacher, wenn ich sowieso dreckig bin, dann macht es auch nichts, wenn ich noch durch Dreck durchlaufe oder mich drin suhle. Ja, ich bin ja sowieso dreckig. Aber wenn ich sauber bin, wenn ich meinen Hochzeitsanzug anhabe, einen schönen weißen oder das Brautkleid der Braut, ja, schön weiß und ja, die wird doch nicht durch eine Pfütze gehen, oder? Die wird sich hüten. Und der Bräutigam natürlich genauso, auch wenn er einen schwarzen Anzug hat. Ja, auch auf dem schwarzen Anzug siehst du jeden kleinen Fleck und Dreck. Ja, der wird sich hüten, den Dreck zu suhlen. Aber wenn ich dreckig bin, ja, dann macht es auch nichts mehr. Versteht ihr den Unterschied? So, und der Feind versucht uns da abzulenken und sagt, du bist doch sowieso noch Sünder. Ist doch nicht so schlimm. 1. Johannes 1, Vers 7. Das ist die Wahrheit. Ich lese euch die Wahrheit vor, weil sie steht in der Bibel. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wir wandeln im Licht, in der Wahrheit. Deswegen habe ich gesagt, wenn wir zu Jesus kommen, stehen wir in der Wahrheit, im Licht der Wahrheit. Und wenn Licht da ist, dann wird jeder Fleck, dann wird jede Macke, jedes Loch wird sichtbar. Was nicht heißt so, du bist ja so böse, nein, das zeigt nur, da muss ich reinigen. Jesus, mach bitte meine Flecken weg. Ich will zur Hochzeit. Ja, und wenn wir im Lichte stehen, dann reinigt er uns, wenn wir ihn darum bitten. Er reinigt uns von aller Schuld. Und wer keine Sünde mehr hat, der ist kein Sünder. Er ist gerecht. 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, zu uns, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Du bist die Gerechtigkeit Gottes, wenn du Jesus in dein Herz aufgenommen hast. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Glaubst du das? Glaubst du das? Oder weißt du das nur? Versteht ihr, das ist der Unterschied. Wenn du das nur da oben weißt, reicht das nicht. Es muss zu einer Überzeugung werden. Und zur Überzeugung kommst du dann, wenn du dir dieses Wort anguckst und sagst, ja, Jesus, ich vertraue dir, ich glaube dir, weil du kannst nicht lügen, du kannst nur die Wahrheit sagen. Und in deinem Wort steht die Wahrheit. Und wenn da steht, du hast mich zur Gerechtigkeit Gottes gemacht, dann kann es nicht anders sein. Dann bin ich Gerechtigkeit Gottes. Dann bin ich gerecht. Gerechtigkeit Gottes. Dann stehe ich vor Gott. Ich kann Gott zu Gott kommen, ohne Angst zu haben, dass er sagt, du, da ist noch irgendwo ein Fleck. Nein, ich bin Gerechtigkeit Gottes. Das heißt, ich kann vor Gott bestehen. Er kann und will mich nicht verurteilen. Und er verurteilt mich nicht, weil ich gerecht bin. Einen Gerechten kann man nicht mehr verurteilen. Nur einen Schuldigen kann man verurteilen, aber keinen Gerechten. So, wenn ich die Gerechtigkeit Gottes bin, welcher Richter könnte mich noch verurteilen? Gott ist der allerhöchste Richter und er hat mich gerecht gemacht. Ich bin nicht mehr schuldig. Wie schön, oder? So, wenn du das glauben, wenn du das fassen kannst, wenn du das wirklich von Herzen sagen kannst, dann hast du den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Dann kann der Feind dich nicht mehr angreifen und überwältigen. Denn das tut er immer noch oder versucht es zumindest. Der Feind hört nicht auf, dich anzuklagen. Kennst du das vielleicht so? Du willst gerecht sein. Du bist vielleicht begnadigt, aber immer noch Sünder. Du hast die letzte Klopapierpackung mitgenommen, obwohl du noch welche zu Hause hast. Hast heute Morgen nicht die ganze Wahrheit gesagt, warum du zu spät gekommen bist? Hast diesen Monat mal wieder vergessen, den Gemeindebeitrag pünktlich zu überweisen? Deine Zeit mit Gott wird immer kürzer. Und ich habe hier jetzt noch gar nicht die Dinge aufgezählt, die noch schlimmer sind. Es sind alles harmlose Sachen, oder? Und da sagt der Feind, und er zählt noch mehr auf. Also ich brauche jetzt hier nicht weitere Beispiele, du kennst die Beispiele selber. Und dann sagt er, was bist du denn für ein Christ? Du brauchst doch Gott so gar nicht unter die Augen zu treten. Du bist es nicht wert. Und er kann gut auf dich verzichten, du kriegst sowieso nichts hin. So oder ähnlich versucht der Feind, dich immer wieder anzugreifen, anzuklagen und fertig zu machen. Und wenn er weiß, dass in deinem Herzen eine Lüge ist, dann wird er genau da drauf zielen. Bei Paul wird er immer sagen, Paul, du kriegst es doch sowieso nicht hin. Und er wird dann solche, ich sag mal, relativ harmlosen Dinge sagen, Paul, guck dir doch das an, du schaffst es nicht. Versteht ihr? Und Paul glaubt das. Weil in seinem Herzen immer noch die Überzeugung ist, ich bin dumm und ich krieg's nicht hin. Das ist genau der Punkt. Und da greift der Feind ein. Deswegen, diese Lüge muss raus. Du bist gerecht und du bist gut. Gott hat dich gut gemacht. Brustpanzer der Gerechtigkeit. So, das, was ich eben gerade gesagt habe, versucht habe, deutlich zu machen, wie der Feind uns angreift, es stimmt nicht, es ist Lüge. Es ist Lüge und der Feind versucht uns mit dieser Lüge zu überzeugen und wieder zu Fall zu bringen. Es ist Lüge und ich muss ihm entgegenhalten, nein, Feind, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Ich bin gerecht vor Gott, ich bin nicht schuldig, ich bin gerecht vor Gott. Und selbst wenn, und das kann ja passieren, was ist, wenn der Feind tatsächlich recht hat mit dem, womit er mich anklagt? Was ist, wenn er recht hat? Passiert oft genug. Und ganz ehrlich gesagt, bei den meisten Menschen, die er anklagt, hat er recht. Kein Mensch kann vor Gott von sich aus bestehen, wenn wir Jesus nicht um Vergebung bitten. Kein Mensch kann vor Gott bestehen und sagen, ich bin gerecht. Es gibt keinen Gerechten, außer er hat sich von Jesus reinigen lassen. Was ist, wenn er recht hat? Wenn er mich überführt von einer Sünde? Wo treibt mich das hin? Zu Jesus. Ich kenne doch Jesus, ich kenne meinen Freund, der mir gerne vergibt. Ich brauche nur um Vergebung bitten und er reinigt mich von dieser Schuld. Und dann sage ich, Edge, mein Feind, bäh. Ich habe es bekannt, es ist weg. Du kannst mir nichts mehr vorwerfen. Ich bin gerecht. Jesus ist für uns gestorben, damit wir gerecht werden. Er hat die Schuld auf sich genommen. Er hat jeden Mist, den wir uns aufgeladen haben, jeden Mist, den wir begangen haben, und sei es noch so schlimm. Und wenn wir manchmal, wenn der Heilige Geist uns zeigt, wie es in unserem Herzen aussieht, also ich sage es mal von mir, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber bei mir war es so, ich habe mal so tief in den Abgrund meines Herzens geguckt oder der Heilige Geist hat mich da hineingeführt und gezeigt, so, wozu bist du eigentlich in der Lage? Nicht, dass ich das gemacht habe, aber wozu bist du eigentlich in der Lage? Was schlummert da alles? Wie viel Brutalität kannst du ausüben, wenn du in die richtige Situation kommst? Wie herzlos bist du? Wie kalt? Du könntest auch einen Mord begehen, ohne Schwierigkeiten. Das habe ich noch nie. Und ich habe gesagt, danke Herr, dass du mich davor bisher bewahrt hast. Es ist möglich, ich kann. Es steckt in mir. Aber ich habe Jesus, der mir hilft, nicht danach zu leben. Der mir hilft, in der Gerechtigkeit Gottes zu leben. Der mich davon befreit hat, da hineinzukommen. Er hat die Schuld auf sich genommen. Er hat mich gereinigt davon, dass ich überhaupt da hineinkommen kann. Er ist zur Sünde gemacht worden, damit ich gerecht bin. So, das ist eine Tatsache, das ist die Wahrheit. Und trotzdem versucht der Feind, uns das immer wieder in Zweifel zu ziehen. Immer wieder versucht er, uns hineinzubringen. So wie ganz zu Anfang, das war schon immer so, seit es Menschen gibt. Denkt an die Schöpfungsgeschichte von Adam und Eva. Sollte Gott gesagt haben? Lest das mal genau nach, was Gott gesagt hat und was der Feind dann Eva zuflüstert. Sollte Gott gesagt haben? Ihr dürft nicht von allen Früchten essen, nur von dem einen und so weiter. Also er dreht das um, was Gott sagt. Er sagt nicht die Wahrheit. Und er zieht das, was Gott gesagt hat, in Zweifel. Und so kommt er so häufig bei uns auch. Verwirrung, Täuschung, um uns eine Falle zu stellen. So, die Frage ist nicht, was ist Wahrheit, sondern glaubst du die Wahrheit? Was die Wahrheit ist, steht fest. Das hat Gott festgelegt. Gott ist die Wahrheit, Jesus ist die Wahrheit. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Danach können wir uns richten. Aber das können wir nicht immer glauben. Das, was in unserem Herzen ist, das glauben wir. Und wenn er Lüge ist, dann können wir Wahrheit nicht glauben. Es gibt in der Bibel eine Stelle, da ist von Gedankengebäuden die Rede. Zumindest in zwei Übersetzungen steht das so. Gedankengebäude. Wenn ein Gebäude irgendwo steht, dann kannst du kein anderes dorthin bauen, oder? Da, wo dein Haus steht und wo du wohnst, da kann wohl ein Bauunternehmer kommen und sagen, ich will hier ein Haus bauen. Aber solange das da steht, kann er kein Haus bauen. Er muss das Alte erst abreißen. Gedankengebäude, die aus Lügen bestehen, haben so lange Bestand, bis sie abgerissen werden. Und erst dann hat die Wahrheit Platz. Die Lügen müssen erst niedergerissen werden und dann kann die Wahrheit dort aufgebaut werden. Dann können die Gedanken aus Wahrheit sich dort fest etablieren. Und das ist wichtig, dass diese Gedankengebäude der Lüge zerstört werden. Ich lese mal diese Bibelstelle, steht in 2. Korinther 10, Vers 5. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Warum unterstellen wir sie Christus? Weil Christus die Wahrheit ist. Und er über unsere Gedanken herrschen soll. Ganz wichtig. Das heißt, wenn Jesus uns zeigt, da ist Lüge in deinem Herzen, sei es dein Bild über dich selbst, Überzeugungen von irgendwelchen klugen Leuten, wie auch immer, und er zeigt dir, das ist Lüge, dann musst du dich entscheiden, ob dieses Gebäude abgerissen werden soll oder nicht. Das kann nicht einfach irgendjemand kommen. Ja, wenn jetzt morgen ein Bauunternehmer kommt, so sagen, hier, Stefan, dein Haus will ich niederreißen, dann wird er das nicht dürfen und auch nicht können. Ich muss ihm die Erlaubnis geben. Wenn er sagt, ich baue dir ein neues Haus dahin, dann könnte ich mir das überlegen. Dann reiß es ab und baue mir ein neues hin. Aber solange ich nicht das Okay gebe, wird er nichts gerissen. Das heißt, wir müssen uns entscheiden. Wenn wir zur Erkenntnis kommen, das ist Lüge, was da in meinem Herzen ist, wenn Paul zu der Erkenntnis kommt, ich bin nicht dumm, ich kann mehr, und sich entscheidet, ich will das nicht mehr glauben, sondern ich will die Wahrheit annehmen, dass Gott mich schlau gemacht hat und ich mehr kann, als ich bisher gedacht habe, dann kann er sich dafür entscheiden und sagen, so Gott, gib mir die Gnade, ich will diese Lüge nicht mehr glauben, sondern ich will glauben, dass ich klug bin und dass ich mehr kann, als ich bisher gemacht habe. Und was folgt daraus? Wenn das seine Überzeugung ist, dann wird er seinen Job aufgeben und dann wird er vielleicht nochmal wieder diese Lehre zu Ende machen und dann wird er in einem guten Beruf arbeiten. Dann wird er seine Fähigkeiten erkennen und er wird wachsen. Und wenn er Jesus sein Leben gegeben hat, weil der hat ihn überzeugt davon, dann wird Jesus ihn immer wieder ermutigen, Paul, du kannst noch mehr. Und er macht dann Meister und dann macht er sich irgendwann selbstständig. Wer hätte das gedacht? Dieser dumme Paul. Versteht ihr? Lüge zerstört unser Leben, aber die Wahrheit macht uns frei. Und deswegen ist es so wichtig, die Wahrheit zu erkennen, die Jesus uns hineinführt. Und Jesus ist die Wahrheit. Also wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast und er in deinem Herzen wohnt, dann wird er dir die Wahrheit offenbaren und zeigen. Und Jesus ist die Wahrheit. Und das macht den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wenn die Wahrheit in deinem Herzen ist, dann ist dein Herz geschützt. Das ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. So, nimm Jesus in dein Leben auf, wenn du es noch nicht getan hast, und lass dir die Wahrheit zeigen. Und dich von der Wahrheit überzeugen und dann schmeiß die Lüge raus und nimm die Wahrheit an. Und dann lebst du in der Wahrheit, in der Freiheit. Und dann kann der Feind dich an dieser Stelle nicht angreifen. Er wird das immer wieder versuchen. Aber du hast einen Brustpanzer der Gerechtigkeit. Die Pfeile fallen runter, weil du sagst, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, weil Jesus hat mich gerecht gemacht. Glaub das, halte daran fest. Das ist die Wahrheit. Jesus macht uns zur Gerechtigkeit Gottes. Und das ist der Schutz vor den Angriffen des Feindes. Amen. Nächste Woche geht's weiter. Die Waffenrüstung ist noch nicht vollständig.